Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, das Wort, das wir heute gemeinsam betrachten, kommt aus dem ersten Timotheusbrief und ist in einer Zeit geschrieben, in der Paulus den Glauben, den christlichen Glauben abwehrt, sozusagen gegen eine christliche Irrlehre, und zwar die Gnosis, die Gnostiker. Und diese Gnostiker, die meinten dazu, dass leibhaftes Leben absolut negativ ist und dass es nur dazu da ist, zugrunde zu gehen. Also es ist nichts wert, unser Körper oder das Körperliche. Und deshalb die eine Richtung vertrat, dass man das Leibliche so gut wie möglich unterdrücken muss. Man vermied Speisen, hatte allem Körperlichen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ja, im Timotheus kurz davor heißt es auch, man darf nicht heiraten. Und Paulus ist da energisch dagegen. Er sagt, ja, solche Leute verzapfen die falsche Lehre, dass man nicht heiraten darf. Ja, so, also dass alles negativ ist. Und so ein fröhliches Erntedankfest, ja, wie es die Juden gefeiert haben oder wie wir Christen es kennen von Anfang an, stand dem in totalen Widerspruch. Oder die zweite Richtung, man verfiel in absolute Freizügigkeit, weil es ja eh wurscht ist. Ja? Mein Körper und so weiter, also kann ich fressen und saufen, morgen bin ich tot, so nach dem Motto. Und jetzt schreibt Paulus in seinen Versen, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Nun, diese Türen, die finden natürlich, oder diese Worte, offene Türen bei uns. Ja, wir lassen es uneingeschränkt gelten, dass die Nahrung zum Leben gehört. Wir genießen es total, wenn ein Tisch vor uns gedeckt ist und leckere Speisen drauf sind. Höchstens haben wir Bedenken, ja, dass die Kalorien vielleicht zu viel sein könnten oder dass man was nicht verträgt. Aber grundsätzlich stehen wir ganz positiv dem gegenüber. Und man hat natürlich schon ein Verständnis, auch in unserer Zeit, dass man sich nicht den Bauch vollschlägt, während andere vielleicht Darm oder nicht zu essen haben. So ein bisschen Selbstdisziplin. Genau, und diese Askese, nochmal, um das zu verstehen, wir Christen, wenn wir Askese treiben, ja, wisst ihr, was Askese ist? Also Verzicht. Wir verzichten auf Essen, nicht weil Essen so furchtbar ist, sondern weil wir uns lernen wollen, zu beherrschen. Ganz einfach. Also wir wollen einfach Freiheit gewinnen. Nicht Essen ist schlecht. Und wenn wir zum Beispiel vor der Ehe auf Sex verzichten, dann nicht, weil Sex schlecht ist oder die Ehe schlecht, sonst was, sondern um sich aufzusparen mit dem Kostbarsten, was man körperlich erfahren darf, mit dem Menschen, mit dem man ein Leben lang zusammen sein möchte. Also das ist die christliche Vorstellung. In unserer Kultur und Gesellschaft des Westens ist eher die Frage, ob die Welt noch als Schöpfung gesehen wird. Das ist eine Frage. Die Gnosis hat etwas gedacht, was neuzeitliches Denken auch bestimmt. Nämlich, die Welt ist jeder Göttlichkeit beraubt. Es geht nur noch um eine rein weltliche, wissenschaftliche Betrachtung der Welt. Und dagegen wehrt sich der Glaube ja nicht. Also, die Welt wissenschaftlich zu betrachten, damit haben wir Christen kein Problem. Aber es geht eben um mehr. Im Glauben wissen wir, dass Gott hinter allem steht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also feiern wir Erntefest oder feiern wir Erntedankfest? Als Christen sehen wir in all der wunderbaren Natur, in den Gaben, dass Gott Ja sagt zu uns. Ja zu seiner Schöpfung. Gott schenkt großzügig und er erhält geduldig. Sagen wir dafür aufrichtig Danke, sehen wir die Welt jeden Tag mit neuen Augen. Wir sind aufmerksam. Wow, was? Wir können wirklich danken für jede Blume, die wir sehen. Oder für jedes Tierchen. Oder für alles. Ja, du wachst auf und du siehst einen netten Menschen und sagst, boah, danke. Oder, das war super, David. Also echt, was du heute so geliefert hast in deiner Einleitung. Genau das. Also wenn jemand sagt, ja, wofür kann ich eigentlich danken? Ganz, ganz viel. Danke. Uns wird bewusst, dass Gott uns alles anvertraut hat in seiner Großzügigkeit. Und dass wir damit dann sorgfältig umgehen. glaube, es ist so ein Geschenk, wenn wir das verstehen, dass wir nicht mehr so unachtsam sind, sondern achtsam. Drei Punkte möchte ich aus diesen Versen von dem ersten Timotheusbrief herausarbeiten. Erstens, unser Dank für die gute Gabe. Zweitens, unser Dank für die Gabe, die Gott uns nicht schuldet. Und drittens, unser Dank für die geheiligte Gabe. Erstens, wir danken Gott für die gute Gabe. Gut und Gabe sind die Worte, die wir unter die Lupe nehmen wollen. Also, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, schreibt Paulus. Bei den Menschen der Bibel wird fröhlich gegessen und getrunken. Jesus selbst wird als Fresser und Weinsäufer bezeichnet von seinen Feinden. Wir brauchen ihn deswegen nicht in Schutz nehmen. Ja, ich glaube, Jesus wusste sehr wohl, dass Leben mehr bedeutet als Essen, hat er selber gesagt. Oder dass das gefüllte Scheunen am Ende nicht das Leben gewähren können. Das wusste Jesus. Und trotzdem, Jesus war oft beim Gastmahl. Und wenn er das Reich Gottes als eine königliche Hochzeit beschreibt und schildert, dann lässt er uns genüsslich erleben, dass es aus der Küche nach Braten riecht. Ja, also er ist sehr offen und er hat eine unbefangene Weltfreude. Und ich denke, wir Christen sollten es auch haben. Wir sollten uns richtig, richtig freuen dürfen in dieser Welt an den guten Gaben Gottes. Gott macht die Spatzen satt, wie viel mehr uns, sagt Jesus. Dass alle Kreatur Gottes gut ist, ist natürlich schon ein gewaltiger Satz. Ist wirklich alles gut? Da kann man ja mal diskutieren, auch mit Menschen, die sagen, ja, was ist da gut? Auch wenn wir der Gnosis nicht folgen, also dieser Irrlehre, aber die hatte schon was erkannt in dem Seufzen und Stöhnen, in der Angst und der Sehnsucht. Das muss man schon heraushören und ernst nehmen aus ihrem Denken. Davon spricht ja auch die Bibel. Paulus selbst sagt im Römerbrief, die Schöpfung ängstet sich und sie harrt, sie wartet auf die Erlösung. Das alles geschaffene Gutes kann man nur im Glauben vertreten und nicht als Allerweltswahrheit. Im Glauben müssen wir das erstmal durchhalten gegen eine Menge von Wahrnehmungen und Erfahrungen, die so ganz anders sind. Was machen wir mit dem Problem, dass es Böses gibt in der Welt? Dass es Missbrauch gibt? Ist das alles von Gott gemacht? Wir sagen, wir helfen uns und sagen, was Gott geschaffen hat, ist gut. Aber wir machen halt viel Schlechtes daraus. Ja? Der Mensch schafft natürlich viel Gutes, wunderbar, aber wenn wir so die Fülle der Schöpfung anschauen und den Hunger in der Welt, passt es nicht zusammen. Also Gott schenkt so viel, aber wir Menschen machen daraus Schlechtes, Korruption, ja, das, was wir Menschen halt sind. Oder, aber so ganz lässt sich das nicht auf diese einfache Formel bringen. Ja, Gott macht's gut, der Mensch macht's schlecht. Weil es gibt ja so viel abgrundtiefes Böses. Abgrundtiefes, wo man denkt, wie kann man das? Morgen denken wir an den 7. Oktober. Wir denken an diese Vernichtung von Menschen, an den Überfall, an das Massaker, an furchtbare Grausamkeiten. Dann denkt man, ja gut, der Mensch macht's schlecht, aber was steckt denn dahinter? Und die Bibel bietet uns eine weitere Ebene an, nämlich dass auch in der unsichtbaren Welt wieder göttliche Kräfte am Wirken sind, angezettelt von dem einen, der versucht, uns Menschen wegzubringen von ihm und von Gott. Und der da manchmal ziemlich Erfolg hat. Und trotzdem und gerade deswegen bekennen wir Christen, Gott meint es gut mit uns. Es ist unser Glaubensbekenntnis. Aber, und es stimmt auch, die ganze Kreatur hat Angst und sie sehnt sich und hofft und es geht nicht alles auf in dieser Welt. Was die Gnostiker, gegen die dieser Brief gerichtet war, nicht hatten, war der Glaube an den Schöpfer. Sie haben gesagt, ja, wenn die Welt so chaotisch ist, wie kann es dann einen Schöpfer geben? Geht ja nicht. Und daran, das bezweifelt ja ein Großteil der Menschheit auch. Aber bei uns ist eben in unserem Glauben der Schöpfer gleichzeitig der Erlöser. Es ist derselbe Gott. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Gott will die Welt. Er will unser Leben. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Er misst sie uns zu und er rettet sie aus dem Verderben. Deswegen ist der Mann am Kreuz gewesen, weil die Welt kaputt gegangen ist, obwohl sie Gottes gute Schöpfung ist. Gott will die Welt. Gott bleibt trotz allem, was die Welt plagt, was Angst macht, was quält, der Schöpfer, der Gutes gibt und der dich und mich nicht vergisst. Aber wer sagt dann eigentlich, dass die Welt überhaupt Gottes Schöpfung ist und die Dinge, von denen wir leben, seine Gaben sind? Wiederum, diese Irrlehre hat beides verneint. Die Welt ist schlecht und sie ist nicht Gottes Schöpfung. Aber ganz ehrlich, wenn die Welt nicht Gottes Schöpfung ist, dann hat auch die Ernte ja nichts mit Gott zu tun. Dann ist eben alles Welt und Natur. Und das glauben auch viele heutzutage. Die Natur ist dann aber weder gut und böse. Ja? Natur gibt nichts. Sie bringt Früchte hervor und es war's. Ohne zu bedenken, wem sie Freude macht. Dann feiern wir ein fröhliches Erntefest, aber kein Erntedankfest. Zwar danken wir den Menschen für alles, was sie produzieren, so wie es in der Augsburger Allgemeine steht. Wir danken den Bauern und es ist richtig, aber wir sagen Erntedank und vergessen nicht die Menschen, die Bauern, die unter großer Kraft, Anstrengung all das gemacht haben, aber wir glauben mehr. Wir glauben, dass auch menschliche Kraft und menschliches Können Gottes Gabe ist. Das heißt, du darfst dich anschauen und sagen, danke Gott für alles, was ich machen kann. Was du mir gegeben hast an Gaben. Der Bauer, der auf dem Mähdrescher sitzt, wird, wenn er Gott entdeckt hat, also wenn er gläubig ist, sich selbst auch als ein Werkzeug verstehen, als ein Empfänger von Gottes Segen und diesen auch weitergeben. Und darum haben wir es bei den Gaben eben nicht nur mit den Dingen zu tun, an denen wir uns zu schaffen machen, sondern mit dem Geber, dem wir Danke sagen. Erntedank. Dieses Fest, das wir heute feiern, ist nur eine Art und Weise der Verehrung Gottes. Aber in Saat und Ernte wird uns sein Schaffen und sein Erhalten ganz besonders deutlich, anschaulich. Gott ist der Schöpfer. Auch in jedem Schlag meines Herzens kann ich Danke sagen. Ich habe immer zu danken, wenn ich morgen noch lebe. Danke, dass ich lebe. In jedem Atemzug. Er ist in den biologischen Vorgängen der gesamten Natur. Also die Wissenschaft studieren, ja, ist ja so großartig. In den biologischen Vorgängen, in der Entstehung des Sauerstoffs, in den Pflanzen, in den chemischen Reaktionen, in den physikalischen Tatbeständen wie Gravitation oder Wärmevorgängen. Überall ist der Schöpfer. Und wir sehen als Christen hinter der Schöpfung den Schöpfer, hinter der Gabe den Geber. Paulus sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Und nur wenn wir das praktizieren, dann wird es uns auch bewusst, wer Dank opfert, heißt es in dem Psalm, dem werde ich zeigen, mein Heil. Danken aktiviert unsere Beziehung zu Gott. Zweitens, wir danken Gott für die Gabe, die er uns nicht schuldet. Also Paulus schränkt hier ein, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Es steht also die Frage, ja, was von den Dingen in dieser Welt darf ich denn unbefangen als Schöpfergabe entgegennehmen? Man muss ja schon ehrlich sagen, in dieser Welt ist ja Geschaffenes und Sündiges oft nahe beieinander, vermischt. Und es ist nicht so leicht auseinanderzunehmen. Also was darf ich mir zu eigen machen, was nicht? Nun, der Text gibt uns keine Liste. Die gesetzlich denken, denen sagen ja, jetzt sag's mir halt, was darf ich nicht? Sondern Paulus gibt uns Freiheit, Eigenverantwortung. Nichts ist verwerflich, wofür man Gott dankt. Nun, dieser Vers taugt ja für mehr als für Essen und Trinken oder für Nahrung. Wenn wir uns abends hinlegen und nochmal den Tag an uns vorübergehen lassen und fragen, wofür wir dankbar sind. Oder wofür wir vielleicht nicht danken können, weil etwas daneben gegangen ist, wo wir uns gar nicht wünschen, dass Gott es gesehen hat. Es gibt ja auch andere Dinge, die anderen Leuten oder Christen vielleicht nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob bei euch, ob hier Christen sind, die früher in sehr gesetzlichen Umfeld gelebt haben. Es gibt sogar manche, die sagen, tanzen war ganz, darf man auf keinen Fall. Und man darf auch keinen Alkohol trinken und so. Und ich will das gar nicht lächerlich machen, ich will nur sagen, diese Leute oder diese Lehren verkünden ja etwas und sagen, das dürfen wir nicht als Christen. Okay, wo steht es? Ja, also es ist jetzt nicht total verboten oder so. Und dann gibt es Christen, die plötzlich auf mal ein Glas Wein trinken oder zwei, vielleicht sogar eine Zigarre rauchen und sagen, wow, danke Gott, darf ich Danke sagen? Oder die tanzen und sagen, wow, das war jetzt so toll, dieser Tanzabend. Ja, also ich meine, hier stehen die Tänzer sitzen vor mir, aber es gab, das ist nicht immer so gewesen. Ja, es gibt viele Christen, für die, und dann merkst du plötzlich, wow, alles, es ist nichts verwerflich, wofür man Gott dankt. Ha, jetzt machen schon ein paar von euch, sagen, das ist geil. Es ist hauptsächlich, danke Gott und darf alles machen, oder wie? Ja, wie ist denn das? Dann so. Also diese Faustregel ist ja dann ewig dehnbar, oder? Ich denke, sie setzt schon voraus, dass ich mit Gott im Gespräch bin und dass ich über den Willen Gottes informiert bin. Klar, man muss schon wissen, was Gottes Wille und Gebote sind. Ja, sonst kann man ja schnell meinen, dass das, was ich gerade begehre, halt der Wille Gottes sein muss, weil ich kann ihm ja fröhlich dafür danken. Dann sage ich in Wirklichkeit Danke, obwohl ich gegen Gott gehandelt habe, eigenmächtig. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen was gelesen, tatsächlich in der, also im Sonntagsblatt, also ein christliches Blatt. Es gibt jetzt Polymenschen, die Treue nur zu mehreren Partnern möchten. Nun, das gab es ja früher immer, das gab es ja immer schon, ja, also Polygamie so. Aber das soll jetzt eben auch jetzt akzeptiert sein und dass man das einfach annimmt und so, weil man kann auch mit mehreren Leuten treu sein. Gell, Renate, also. Ja, weil ich jetzt gerade denke, jetzt will ich auch halt noch eine dazu. Wir können auch zu dritt treu sein. Ja, und dann, ich will es jetzt auch wieder, das klingt jetzt lächerlich, aber ich meine, wenn ich informiert bin über den Willen Gottes, dann wird mir sowas nicht so leicht dahin kommen. Oder du denkst, boah, jetzt diese Kassiererin, ey, die hat sich verrechnet, ich habe 30 Euro gekriegt, danke Gott. Ja, nein. Ja, also wenn ich ein bisschen informiert bin und ein Herz habe und den Heiligen Geist, dann weiß ich, am Ende des Tages sitzt diese arme Frau, muss ich rechtfertigen, warum 30 Euro fehlen. Ja, also was ist der Wille Gottes? Muss irgendwie schon zusammenpassen. Verwerflich werden die Dinge, wenn ich gottwidrig damit umgehe. Essen und Trinken dient der Erhaltung des Lebens, Fressen und Saufen wiederum verdirbt die Gesundheit. Also ich bin es als Mensch dann doch, der das Gute böse macht, weil ich es missbrauche. Aber verwerflich wäre laut Paulus jetzt nach diesem Vers auch, wenn ich einfach nicht danke dem Gott, der mir doch eigentlich nicht schuldet. Also steht ihr nicht danken, deswegen heißt dieser Punkt, wir danken Gott für die Gabe, die er uns nicht schuldet. Eigentlich bringt der Danke sagt, ja damit zum Ausdruck, hey, das, was ich empfangen habe, ich habe kein Recht darauf. Es ist einfach ein Geschenk. Weil der Geber mir zuliebe was getan hat. Und das ist dieses Bekenntnis an Erntedank. Gott, du hast mich beschenkt. Ich habe es gemerkt. Du meinst es gut mit mir. Du hättest es nicht gemusst. Ist es nicht eine schöne Haltung, die wir Gott gegenüber einnehmen sollten? Gott schuldet uns gar nichts. Das Besondere, wenn wir glauben, ich kann alles als Geschenk verstehen. Auch, dass ich lebe. Auch, dass mir was zuwächst. Gott müsste es nicht, aber er will. Er will. Er hat uns gesegnet. Gott könnte seine Hand zurückziehen nach allem, was er erlebt hat. Er könnte die Welt stillstehen lassen. Ja? Manchmal denken wir, mein Gott, jetzt nochmal Noah, nochmal die Flut oder so. Tut er aber nicht. Will er nicht. Er hat schon gehandelt. Ein für alle Mal. Erlösung gebracht. In unserer menschlichen Undankbarkeit meinen wir, auch oft die Christen, dass Gott uns was schuldet und glauben, er hätte eine Pflicht jetzt dazu, uns zu segnen. Und dann nehmen wir empfangene Segnungen in stumpfer Gleichgültigkeit an. Und wenn es Mangel gibt an dem einen oder anderen Bereich, ja, dann machen wir Vorwurf. Aber was für eine Haltung zu sagen, Gott, du schuldest mir nichts. Aber ich weiß, du beschenkst mich immer. Du liebst mich. Nach Vers 4 wäre also das reaktionslose Annehmen und Einheimsen verwerflich. Also es ist verwerflich, die Dinge Gottes nicht mit Dank zu empfangen. Drittens, wir danken Gott für die geheiligte Gabe. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet, schreibt Paulus. Was bedeutet das? Bedarf jede Gabe Gottes der Heiligung? Sie kommt doch aus seinen Händen. Ja, unser ganzes Leben hat die Heiligung nötig. Wir haben als Menschen Heiligung nötig, weil wir unheilig sind. Also auch unser Essen und Trinken. Wir leben unser ganzes Leben ja als Christen für Gott. Von Gott sind alle Dinge, sie sollen auch zu Gott und für Gott sein. Du und ich auch. Das ist unsere Lebensbestimmung. Aber das geschieht, wie wir wissen, nicht automatisch. Wenn du jetzt sagst, ich gehe nicht mehr in diese blöde Kirche und ich lese jetzt nicht mehr die Bibel und ich höre jetzt auf, mit Gott zu reden, dann ist vorbei. Da passiert nichts automatisch, sondern es muss immer wieder im Glauben vollzogen werden. Und darum braucht es ja das Zeugnis des Evangeliums, darum braucht es ja auch die Predigt, darum braucht es dieses Wort Gottes, die Botschaft der Rettung, dass Gott über alle Undankbarkeit der Menschen hinweggesehen hat. Das ist das Großartige. Wir haben ihm nicht gedankt, schreibt Paulus im Römerbrief. Ja, das ist die größte Sünde. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht als Gott gedankt, ihn nicht geehrt. Und Gott sagt, ja genau. Aber jetzt trete ich nicht drauf, sondern jetzt gebe ich mich selbst hin und mache alles wieder gut. Aber es ist kein Automatismus, sondern ich muss mich dazu verhalten. Ich muss es nehmen. Der Glaube kommt aus dem Wort und nur wenn du im Glauben die Gnade Gottes annimmst, die er dir anbietet, passiert dieses Wunder, dass du plötzlich erkennst, wie viel du von Gott geschenkt bekommst. Du wirst geheiligt. Und so wird auch unser Essen und Trinken wie alles andere in unserem Leben geheiligt durch Wort Gottes und Gebet, schreibt Paulus. Jetzt müssen wir natürlich über das Tischgebet reden. Wer von euch betet am Tisch? Okay, das ist immer super. Also, nicht weniger als 3-mal wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Dank beim Essen die Voraussetzung für den rechten Gebrauch der Mittel ist, die Gott zum Leben gibt. Paulus sagt es. Er hat immerhin auch den Heiligen Geist. Ja. Nun haben Juden immer gebetet. Die Juden zelebrieren immer das Essen mit Gebet, genauso die Christen von Anfang an. Aber Jeremias, ein Theologe der Neuzeit, beklagt demgegenüber das entartete Geschlecht, so schreibt er, das entartete christliche Geschlecht der Moderne, weil es den Sinn für diese Sitte nahezu verloren hat. Das sind wir, das entartete Geschlecht. Und sicherlich ist es viel schwerer, mit etwas anzufangen, als etwas zu erhalten. Das ist aber immer so. Wenn eine Kultur neu gemacht wird, ist es immer vielleicht schwieriger. Aber es ist eine Wahnsinnschance. Und das lege ich euch ans Herz, heute Abend einfach mit dieser Predigt. Mann, bete vor dem Essen. Frau, bete vor dem Essen. Ja, und wenn du nasch geworden bist, vielleicht auch aus einem falsch verstandenen gesetzlichen Verständnis, tut mir leid, also ich höre ja auch nicht auf, meiner Frau Danke zu sagen, nur weil ich denke, na, jetzt habe ich ja schon gestern, das muss ich jetzt nicht jedes Mal, muss man ja nicht immer Danke sagen. Ist doch Quatsch, oder? Also in der Beziehung ist es doch normal, dass man Danke sagt. Und so sollte es auch normal sein in unserer Beziehung mit Gott. Und Väter, ich bitte euch, dass ihr euren Priesterdienst wieder aufnehmt zu Hause. Dass ihr sagt, hier wird gebetet, weil wir Gott danken, weil es nicht selbstverständlich ist, was wir haben. Gott müsste nicht, aber er gibt uns. Aber nicht nur die Väter, Mütter. Ja, wenn die Väter schlafen, dann müssen halt die Mütter ran. Oder wenn die Kinder, ja, irgendjemand gibt mal eine Idee und sagt, können wir nicht eigentlich mal beten vorm Essen? Das Schöne ist ja, heute früh hat mir einer ein Zeugnis erzählt, Kind im Kindergarten und die Eltern glauben nicht oder sind nicht so wichtig. Aber der Kleine hat irgendwie so einen Gebetswürfel und er fordert es jetzt immer ein. Wir würfeln, muss gebetet werden. Ja? Da ist der Kleine der Prophet zu Hause. Der Kleine, der es verstanden hat, dass man Gott dankt für das, was man bekommen hat. Manche haben aufgehört, am Tisch zu beten, weil die Kinder nicht wollten. Weil die Kinder genervt haben. Ach komm, lass wir es halt. Das ist doch blöd, oder? Ganz ehrlich, sorry. Aber wenn die Kinder, ja, ich meine, wer ist denn, was wollen wir denn vermitteln? Wenn wir Kultur vermitteln wollen, dann müssen wir dann stehen für das, was wir glauben. Und sagen, hey, das was glaubst du, dass ich mit meiner Tochter gekämpft habe, oder? Da muss die durch. Ja, wenn du hier am Tisch sitzt, wir danken Gott. Fertig. Und das Schöne ist ja, selbst wenn jemand zu Gast kommt, was für eine Chance wir haben. Hey, darf ich mal kurz beten noch vorm Essen? Wir danken dir jetzt einfach für dieses wunderbare Essen. Wir danken dir für die wunderbare Gemeinschaft, die tollen Gäste, die du uns heute geschickt hast. Und dann kannst du predigen im Beten. Nein, musst du nicht, nee. Aber, nein, aber hey, das ist normal. Das ist doch normal. Wir reden miteinander, wir reden mit Gott, du bist da. Und wer weiß, was es bewirkt in den anderen. Tischgebet ist eine große Hilfe bei der Lebensführung und beim Bekenntnis. Und erwiesenerweise, wenn wir Kultur aufhören, wenn wir Traditionen einfach wegschmeißen, ja, wo ist es denn noch zu sehen? Also, das ist kein Appell, ja, also ich will noch mal sagen, was wollte ich hier sagen noch? Also es geht nicht um gebetsmühlenartig, okay, der hat gesagt, ja, machen wir es halt. Der Pfarrer hat es gesagt, also jetzt bitte seid anständig. Nein, wir werden trotzdem anfangen. Besser als nicht. Aber eigentlich sollte es aus dem Herzen kommen, ja? Aus der Erkenntnis. Ist doch klar. Aus der Erkenntnis. Sitte und fromme Kultur macht nur Sinn, wo sie von Glaubenserkenntnis getragen ist. Aber es ist doch schön, wenn wir uns als Tischgäste Gottes verstehen können, dann kommen wir auch und gerade über das Tischgebet mit ihm in Kontakt und fangen an, ihn zu loben und bewusster mit ihm zu leben. Und das wünsche mir schon eine Gemeinde, wo die Leute wirklich sagen, hey, wir, wo immer wir können, wollen wir Gott loben. Wo immer wir können, wollen wir Gott danken. Wir wollen eine Kultur der Dankbarkeit pflegen. Nicht nur hier, sondern in unseren Häusern. Nicht nur in unseren Häusern, auch an unseren Arbeitsplätzen. Wo immer wir können, sollen wir danken für die gute Gabe. Vielleicht ist dein Arbeitskollegin eine gute Gabe Gottes. Ja, also wachsam sein für das, was Gott uns gibt. Nochmal die drei Punkte. Wir danken Gott für die gute Gabe. Und vielleicht gehst du nach Hause heute und denkst dir, was ist denn das? Das ist eine gute Gabe in meinem Leben. Und wir danken Gott für die Gabe, die er uns nicht schuldet. Immer wieder ins Bewusstsein. Es ist so großartig. Hey, Gott schuldet uns das Leben nicht. Es ist ein Geschenk. Und wir dürfen die Gaben heiligen. Darüber beten, sie segnen. Das machen wir jetzt auch gleich übrigens. Jetzt wollen wir Gott danken für die Gabe der Erlösung, was er Jesus geschenkt hat. Und wir im Abendmahl wirklich das empfangen dürfen, das Heil, dass er uns heil gemacht hat. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir einfach Kinder Gottes heißen dürfen. Mal eine kurze Zeit Stille und dann wollen wir direkt ins Abendmahl gehen und direkt in den Lobpreis, direkt in die Danksagung.